Ja, wir haben im Regenbogen ein wunderschönes Zeichen der Treue Gottes, der Hoffnung und auch der Fürsorge Gottes. Und so wollen wir auch gleich eine weitere Verheißung lesen und betrachten. Ich möchte aber davor, dass wir stehend noch 776 singen. 776, die ersten drei Verse. Lasst uns dazu aufstehen. Ein Mann ließ einmal einem Direktor einer Kur an der Nordsee gegenüber eine kritische Aussage zum Wetter fallen. Und dann antwortete dieser Kurdirektor so: Bei uns an der Nordsee gibt es kein gutes oder schlechtes Wetter. Bei uns gibt es nur gutes Klima. Es kommt nur auf die innere Einstellung des Kurgastes an, meinte er. Und so ist es auch bei uns Christen. Es gibt keine guten oder schlechten Zeiten von Gott, sondern nur das gute Klima, das Gott herbeiführt. Und wenn wir an ein Klima denken, dann ist es, oder an ein gutes Klima denken, dann ist es so etwas, wo etwas gut wachsen kann und gedeihen kann. Es soll unser Glaube wachsen und reifen. Und auch hier gilt das, was der Kurdirektor am Ende sagte: Es kommt auf die innere Einstellung des Kurgastes an. Auch bei einem Christen kommt es auf die richtige innere Einstellung an, zu dem, was Gott schickt, wie er das aufnimmt, ob er murrt oder ob wir, wie wir es heute betrachten wollen, in einem rechten Licht sieht und sieht, jeder Weg, den Gott führt, das ist der beste. Damit sind wir bei Römer 8, Vers 28. Das ist unser Text. Römer 8, Vers 28 bis 30. Wollen wir aufschlagen. Diese drei Verse sind eingebettet in einen größeren Zusammenhang. Ab Vers 18, in diesem Kapitel, beginnt sozusagen dieses Thema, oder Vers 17 auch schon, bis 39. Diesen größeren Zusammenhang wollen wir gleich kurz beleuchten. Ich möchte aber nur diese drei Verse im Zentrum lesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Diese Worte beginnen mit dem starken Wort: Wir wissen aber. Warum dieses Aber, warum dieser Kontrast? Im vorhergehenden Text, ab Vers 17 und 18, geht es einerseits um Leiden. Diese Leiden sind ganz natürlich für ein Kind Gottes. So sagt es Vers 17: Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Es gibt also Leiden in der jetzigen Zeit. Und was aber noch viel bedeutsamer ist, ist, dass es auch eine ewige Herrlichkeit gibt, eine gewichtige Herrlichkeit. Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Diese Leiden fallen, wenn wir sie auf einer Balkenwaage gegeneinander stellen würden, noch nicht einmal ins Gewicht gegenüber dieser schwerwiegenden Herrlichkeit. Die Balkenwaage würde sich also gar nicht kippen oder rühren, wenn ich auf der einen Seite die schwerwiegende Herrlichkeit sehe und auf der anderen Seite die Leiden dieser Zeit. Und doch gibt es diese Leiden. Sie werden hier in den nächsten Versen ab Vers 19 in drei Seufzern dargestellt. Es sind drei Seufzer von verschiedenen Richtungen. Vers 20 und 21, das erste: Die Schöpfung seufzt. Sie ist der Vergänglichkeit unterworfen und sehnt sich nach einer Erlösung, die Natur. Und das zweite Seufzen: Auch die Gläubigen seufzen heute noch Sie haben schon einen ersten Anteil, wie es hier in Vers 23 heißt, an der Erlösung durch den Heiligen Geist, eine Erstlingsgabe. Aber doch ihr Leib ist nicht erlöst. Er ist krankhaft und er erwartet die Erlösung. Wir stehen zwar in der Gefahr, wie Adolf Schlatter es schön sagte, dass wir aus jedem Kreuzlein am Wege oder aus jedem Hölzlein am Wege ein Kreuz uns bauen. Aber doch ist es so, dass es tatsächlich Leiden gibt. Das verschweigt die Bibel nicht. Es ist auch dieses Leiden nach Erlösung. Und ein drittes Seufzen finden wir 26 und 27. Es gibt Unvollkommenheit und diese Unvollkommenheit ist sogar in Bezug zwischen uns als Erlöste und Gott. Wir wissen noch nicht einmal richtig, wie wir beten sollen, heißt es hier. Wir wissen wie wir uns richtig Gott nahen sollen, wie es sich ihm gebührt. Und deshalb tritt der Geist Gottes mit unaussprechlichen Seufzern für uns ein. Nach diesen Feststellungen, also in den vorhergehenden Versen, dass es Leiden gibt, dass es viel Unvollkommenheit gibt, dass die Natur und wir auch auf eine vollkommene Erlösung warten, kommt dann dieses ganz starke Wort, wir wissen aber. Was wissen wir aber? Wir wissen, so heißt es vorher, nicht, was wir beten sollen. Wir wissen aber eines, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Alles, jede Situation, alles, was Gott herbeiführt, dient zum Guten. Ich kann auch sagen, er wirkt es alles, dass jedes einzelne Detail so zusammen, dass es das Beste ist. Es ist gut, dieses zu wissen. Und Egelkraut schrieb das einmal so: Jede Not, jede Schwierigkeit, jede Bedrängnis, jede Krankheit gereicht uns zum Guten. Und dass in allem Gott dabei ist. Ja, dass nichts von alledem kommt, ohne dass Gott es will. Das ist das Gute. Wir haben es nicht mit dunklen Schicksalsmächten zu tun, die uns unbekannt wären, sondern mit Gott. Und nur mit Gott, auch in den dunkelsten Stunden des Lebens. Wollen wir das beachten? Hier ist nicht gesagt, dass ein eigen eingeschlagener Weg eines Menschen immer gut für ihn ist. Wenn ein Mensch einen sündigen Weg geht, dann ist es ein schlechter Weg, der auch seine schlechten Folgen haben wird. Für wen gilt dieses Wort also? Der Personenkreis ist eingeschränkt. In diesem Vers werden uns zwei Voraussetzungen genannt, für die es besonders gilt oder überhaupt gilt. Erstens, es gilt für die, die Gott lieben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Mir scheint das mehr zu sein, als nur, dass jemand bekehrt ist. Sonst könnte es ja auch heißen, wir wissen, dass allen Kindern Gottes alle Dinge zum Besten dienen. Hier werden vor allem die betont, die Gott lieben. Es sind Menschen, die Gott von ganzem Herzen lieben, die auch Jahre nach ihrer Bekehrung immer noch dieses Feuer der ersten Liebe in sich tragen, die täglich das umsetzen, was Gott als das höchste Gebot, Jesus als das höchste Gebot sagte, Gott zu lieben, zuerst und dann den Nächsten. Aber diese Menschen sind keine besonderen Christen, sie sind keine Elite-Christen, sondern es sind ganz gewöhnliche Menschen, die voller Glauben sich an Jesus festhalten. Es sind Menschen, die um ihre Unzugänglichkeiten wissen. Die sagen, mit vollem Ernst sagen können, ich habe nichts, was ich dir bringen kann, Herr. Du bist mein Ein und Alles. Sie kommen täglich mit ihrer Schuld zu Gott und bekommen bei ihm Vergebung. Diese Liebe zu Gott, es ist eine innige Beziehung. Es ist kein emotionales Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung, zu Jesus zu kommen und dann auch bei ihm zu bleiben. Wir müssen zugeben, dass diese Liebe oft mangelhaft ist. Und wir werden alle wahrscheinlich voll einstimmen in dieses Lied, mehr lieben möchte ich dich. So ist das bei den Kindern Gottes, aber doch lieben sie ihn. Und dieses ist das erste Merkmal für die Menschen, für denen gilt, ihnen dient alles zum Besten. Ein zweites, Es gilt für die, die nach Gottes Vorsatz berufen sind. So sagt es die zweite Hälfte von Vers 28. Es sind die Menschen, die, wie es die nächsten Verse 29 und 30, die es genauer erklären, nach dem ewigen Vorsatz Gottes berufen sind. Gott hat sie ersehen, Vers 29, kann auch sagen, er kannte sie, er erkannte sie schon vorher, vor der Zeit. Und dann hat er sie vorherbestimmt, wozu, dass sie, wie es Vers 29 sagt, seinem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Diese wurden dann von ihm gerufen oder berufen, Vers 30. Er hat sie gerechtfertigt und dann auch verherrlicht. Weil diese Verse gerne von Leuten aus dem Calvinismus missbraucht werden, möchte ich kurz einiges dazu sagen, auch wenn das nicht heute unser Thema ist. Es gibt Menschen, die daraus eine Lehre der doppelten Vorherbestimmung ableiten, der doppelten Prädestination. Wollen wir aber festhalten und genau schauen, was hier steht. Es heißt hier nicht, dass ein Mensch keinen freien Willen hätte. Es heißt hier nicht, dass es Menschen gibt, die ganz dazu bestimmt sind, in die ewige Verdammnis zu kommen. Jeder Mensch muss entscheiden und darf entscheiden oder soll entscheiden, ob er sich zu Gott kehrt oder nicht. Diesen freien Willen hat der Mensch. Und doch heißt es hier, für ein gerettetes Kind Gottes gibt es ein zeitliches Vorher. Bevor du dich für Gott entscheiden konntest, hat Gott sich schon entschieden, dich zu retten. Ist das nicht wunderbar? Dieses Wissen, nicht nur dich persönlich zu retten, sondern sogar viel mehr. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Er möchte, dass jeder zur Buße kommt und zur Erkenntnis der Wahrheit. Für die, die also Gott lieben, gilt dieses und auch für die, die nach seinem Vorsatz berufen sind, alles, was ihnen geschieht, das dient zum Besten. Über dieses alles müssen wir manchmal nachdenken. Und das wollen wir auch jetzt tun. Was meint dieses alles? Vielleicht wird jemand nicht so schnell dieses Wort sagen können. Vielleicht braucht es Zeit, bis man das sagen kann. Jemand klammert vielleicht eine Sache oder ein Erlebnis aus diesem alles. Da ist ein Mann, der als Kind Gottes jetzt in unserer Nähe, vielleicht in Ahrweiler oder sonst in der Nähe, sein Haus in den Wasserfluten verloren hat. Wird er so schnell sagen können, ja, das dient meinem Besten? Da ist vielleicht eine Familie in Griechenland, die durch diese großen Waldbrände ihr Hab und Gut verliert. Werden sie so leicht über die Lippen sagen können, ja, das ist unser Bestes? Kannst du es sagen, wenn du auch mit einer schweren Krankheit da niederliegst? Das ist das Beste für mich? Vielleicht nicht gleich, aber die, die Gott lieben, die wissen, dass sie einen guten Hirten haben, der sein Schaf führt. Die wissen, dass sie einen guten himmlischen Lehrer haben, der an ihnen einen guten Unterricht durchführt. Die werden das sagen können, zumindest nach einer Zeit. Es mag sein, dass sie sich erst dazu durchringen müssen. Es bleiben vielleicht Fragen offen, aber sie werden es sagen können. Und es ist gut und es ehrt Gott. Es ehrt Gott, wenn wir es sagen. Wenn wir solche Dinge im Vertrauen an ihn aufnehmen und es so sagen. Für Anni und mich war dieser Vers nach unserem Unfall heute vor einem Jahr auch ein Trost. Es war ein Trost, es zu wissen. Das dient dem Besten. Wir haben uns daran festgehalten, an diesen Vers. Auch wenn es schmerzt, wenn wir ungern Leid annehmen wollen, wenn wir aus menschlicher Perspektive nicht gleich erkennen, wofür es gut sein soll, so ist es doch ein Trost, das ist das Beste. Schauen wir auf Gottes Perspektive. Gott hat eine andere Perspektive, eine bessere, eine weitere Sicht als wir. Es gibt dieses Bild des Teppichs. Wenn wir auf der Rückseite nur lauter Knoten und Wirrwarr sehen und nicht verstehen, was ist das für ein Muster, was ist für eine Absicht der Gottes dahinter, dann sieht Gott doch aus seiner himmlischen Perspektive die andere Seite des Teppichs. Er sieht die Vorderseite und das beabsichtigte Muster. Wie werden wir einmal staunen, wenn wir im Himmel diese Vorderseite sehen werden? Vielleicht werden wir es sogar schon hier auf Erden verstehen, was Gott beabsichtigt hat, was er für Wege mit uns gegangen ist. Und selbst wenn wir es nicht verstehen, ist es nicht doch gut, ein gläubiges Ja zu diesen Wegen Gottes zu finden? Das ehrt ihn. Gott wirkt alles zusammen zum Guten. Nicht nur, dass er etwas zulässt, selbst wenn er straft, weil wir gesündigt haben oder einen falschen Weg gegangen sind, selbst wenn er unseren Glauben prüft, so ist es doch zum Guten. Das Leben eines Gläubigen gleicht nicht immer einer Blumenwiese, schrieb jemand. Davon lesen wir auch in den weiteren Versen, Vers 35. Wir haben vorher den vorherigen Kontext etwas angeschaut, schauen wir, wie es etwas weitergeht. In Vers 35 sagt er, der Schreiber Paulus, dass Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert kommen können. Vers 36 sagt es sogar noch genauer. Weil wir Kinder Gottes sind, muss es sogar so kommen, dass die Kinder Gottes verfolgt werden und leiden werden. Sie sind wie Schlachtschafe, sie sind nicht geachtet. Aber in allem und über allem steht die Liebe Gottes. Das ist wie ein Triumph, wie es weiter in Vers 38 und 39 heißt. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Auch wenn es 10 verschiedene Arten von Angriffe gibt, wie wir es hier lesen, 10 die Zahl der Vollkommenheit, das alles vermag uns nicht zu scheiden von der Liebe Gottes. Ist das nicht wunderbar? Die eigene Sünde trennt uns von Gott. Das müssen wir festhalten. Ein eigener Weg von Gott trennt uns von Gott. Wenn wir nicht in ihm bleiben, dann sind wir von ihm fern. Aber es gibt nichts Äußeres, was uns von Gott trennen kann. Das ist Heilsgewissheit. Das darf uns Gläubige eine Sicherheit geben, eine feste Sicherheit. Wir sind bei Gott in Sicherheit, wenn wir bei ihm bleiben. So gut ist unser himmlischer Vater. So gut sorgt er für uns. Und so sehr liebt er uns. Diese Liebe zeigt sich in dem, was er schickt. Und dass das alles zusammen zum Besten wirkt. Psalm 119, Vers 68. Psalm 119, Vers 68 sagt es. Gott ist gemeint, du bist gut und tust Gutes. Du bist gut und tust Gutes. Liebes Kind Gottes, wenn du eine Not hast, dann halte dich daran fest, wie an einem Strohhalm. Gott ist gut und er tut Gutes. Wenn du einsam bist und krank bist, dann halte dich daran fest, Gott ist gut und er tut Gutes. Wenn du Zweifel hast, wenn du Schmerzen hast, denke daran. Gott ist gut, er tut Gutes. Er hat das Beste mit dir vor. Du stehst vielleicht auch in einer anderen Hinsicht vor einer verschlossenen Tür, etwas, wo du nicht weiterkommst und du merkst, Gott hat diese Tür verschlossen. Aber so ist auch Gott. Manchmal schließt er eine Tür und schickt etwas, wo wir erstmal stoppen, bevor er eine andere Tür aufstut. Ein Gottesmann schrieb einmal, Gott muss manche Tür erst zuschlagen, ehe er eine andere auftun kann. Wir würden es sonst vor Zugluft nicht aushalten können. Auch hinter einer verschlossenen Tür steht Gottes Liebe und Fürsorge. Die Fürsorge Gottes um unsere Gesundheit, dass wir nicht Durchzug bekommen. Auch das dient deinem Besten. Und so gibt der gütige Gott uns stets das, was wir vielleicht einfach als ein gesundes Klima für unseren Glauben betrachten können. Es sind nicht schlechte Zeiten oder gute Zeiten, sondern es ist das Beste. Selbst Not oder Leid, die wir oder Zeiten, die wir vielleicht oft falsch als negativ bewerten, es dient dem Besten. Auch das Gegenteil, vielleicht eine gute Zeit, Gesundheit, Freunde, Wohlstand oder Reichtum, auch das kann Gott als ein Mittel nutzen, um uns von ihm abhängig zu machen, zu lernen, bereitwillig abzugeben, uns nicht an den Reichtum festzuklammern, sondern weiterzugeben. Gott sorgt für ein gesundes Klima. Dieses Klima dient dazu, dass unser Glaube wächst und dass wir, wie es in Vers 29 heißt, wir mehr und mehr in das Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Aber noch einmal, dieses Wort ist kein Allerweltswort. Das darf nicht jedes Kind Gottes das darf nicht jeder Mensch in den Mund nehmen. Alles dient zum Besten. Sondern es ist eine Zusage Gottes für eine ganz bestimmte Zielgruppe von Menschen. Es gilt denen, wie wir es in Vers 28 gelesen haben, die Gott lieben und denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Die, die Gott lieben, sie lieben nicht die Sünde. Sie lieben ihn und sie verabscheuen die Sünde. Und weil sie bei ihm bleiben, die Sünde verabscheuen, hält er sie fest. Und er sorgt für sie und er bringt sie ans himmlische Ziel. Das darf uns eine frohe Gewissheit sein. Amen. Wir wollen aufstehen und beten.